Über die Situation des österreichischen Films, die Filmförderung und auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Film spreche ich jetzt mit Stefan Rusowitzki, Regisseur und Oscar-Preisträger. Herzlich willkommen. Herr Rusowitzki, Österreich hat insgesamt ein Budgetproblem, davon ist auch der österreichische Film betroffen. Manche Branchenvertreter sprechen sogar von einem Schicksalsjahr 2026. Würden Sie es auch so nennen?
Ja, was sehr, sehr schade ist, ist, dass dieses kleine Pflänzchen Filmindustrie, das in den letzten Jahren aufgeblüht ist, durch bestimmte Fördermaßnahmen eher abgewürgt wurde jetzt. Also es gab endlich wieder ein Studio in Wien, ich hier ums Eck. Und es gab sehr viele internationale Produktionen, die nach Österreich gekommen sind, hier gedreht haben. Da gab es den Chris Hemsworth, der da irgendwie vom aus Donauturm gesprungen ist, und die Nicole Kidman und ich weiß nicht wer sonst alles. Das war volkswirtschaftlich halt auch etwas sehr Interessantes. Das gibt's jetzt nicht. Das gab ja irgendwie schon sehr konkrete Gespräche wegen White Lotus, dieses super erfolgreiche amerikanische Streamer-Serie, die immer in irgendeinem Urlaubsparadies sind. Und solche Sachen wären jetzt natürlich auch für den Tourismus extrem sinnvoll gewesen. Aber die kommen halt nicht, wenn sie nicht ein gewisses Maß an Unterstützung bekommen. Und das gibt's halt leider jetzt nicht mehr. Mhm. Und man kann nur hoffen, dass das bald wiederkommt.
Jetzt haben Sie angesprochen, die internationalen Produktionen, die nach Österreich gegangen sind. Wenn wir es jetzt nochmal umdrehen und auf die österreichischen Produktionen starten. Sie selbst arbeiten im Moment an einem Mystery-Thriller, Van Swieten, wo es um das historische Vorbild des fiktiven Vampirjägers Van Helsing aus Dracula geht und sind da noch in der Finanzierungsphase. Wenn Sie es jetzt vergleichen, vielleicht auch mit dem Film, den Sie vor 20 Jahren gedreht haben, Die Fälscher, Oscar-prämiert, war's damals leichter, ist es heute leichter, einen Film zu finanzieren?
Ach, das ist immer fürchterlich schwierig, und es ist immer so, dass man halt aus verschiedenen Quellen, regionale, nationale, versucht Gelder zu bekommen, dass ab einer gewissen Größenordnung, das war ja auch bei den Fälschern so, geht's nur mit Koproduktionen. Fälscher war ja 50% österreichisch, 50% deutsch, und das ist nie leicht, und man braucht dann immer auch ein bisschen Glück, dass man gerade die richtigen Leute in den jeweiligen Kommissionen hat, die dieses Projekt gut finden. Es ist ja auch oft so, du reichst einmal ein und das heißt nein, und dann beim nächsten Termin, wo eine andere Jury-Zusammensetzung ist und die sagen, ja super, da wollen wir unbedingt dabei sein. Also da hat sich nicht viel geändert. Was halt jetzt so ein bisschen das Problem ist, dass es halt gerade für Koproduktionen einfach kaum finanzielle Anreize gibt, die nach Österreich zu bekommen. Also mein letzter Film, das war halt... Der hat noch keinen Titel, muss ich gestehen, weil er noch nicht fertig ist. Aber das war halt ein amerikanisches Projekt. Die wollten eigentlich in Berlin drehen, weil der Film spielt in Berlin in den 30er Jahren. Und dann hat man gesagt, kommt doch nach Österreich. Mhm. Hier gibt's hohe Rabatte auf das Geld, das ihr ausgibt. Das ist, damit das jetzt nicht so ein stupid money ist, wie man das nennt. Die kriegen also Rabatte nur auf jene Summen, die sie erwiesen hier ausgegeben haben. Mhm. Ja, und wenn du also, weiß ich nicht, so und so viel Geld hier ausgibst, dann kriegst du so und so viel von ÖFI Plus, hieß diese Förderung.
Also ein eigener Filmförderungstopf.
Ja. Mhm. Und dann kommen die halt her. Und da war dann der Clive Owen, und du hast eben dann ein Budget von 10 Millionen Euro hatten wir. Und das kommt halt dann hier der österreichischen Filmwirtschaft zugute. Und wir haben halt auch gedreht im Studio und. Das geht alles in Personal. Wir machen keine Umweltschäden. Wir machen wenig Dreck. Ist eine super Sache. Und sowas
eine saubere gibt's jetzt Wertschöpfung.
Nicht mehr. Saubere Wertschöpfung. Und dieser Topf, das ÖFI Plus, gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Also dieses Projekt würde jetzt nicht mehr stattfinden. Und es ist halt jetzt eher so, dass Koproduktionen, wo Österreicher dabei sind, ins andere Land, nach Deutschland. Ich glaube, die Marie Kreuzer ist abgewandert, weil sie das Geld halt hier nicht mehr bekommen hat. Und das ist fürchterlich schade.
Gibt es von Ihnen auch komplette Filmideen, die mangels Geldes in der Schublade gelandet sind?
Ach, dauernd. Das ist irgendwie ein großes Gerücht, dass ich halt nach dem Oscar mit dem Finger schnippe und dann mit Golddukaten übergossen werde. Es ist jedes Mal ein großer Kampf. Und natürlich, es gibt verdammt viele Projekte in meinen Schubladen, die aus irgendwelchen Gründen dann einfach nicht zustande gekommen sind. Es fängt ja dann oft schon an, wenn man keinen Partner findet, also keinen Streamer oder keinen Fernsehsender, dann ist es in Deutschland fast unmöglich, sowas auf die Beine zu stellen. Also das ist Alltag eigentlich.
Jetzt haben Sie schon das Stichwort Streamer angesprochen. Mhm. Es gibt in der aktuellen Debatte um die Finanzierung und Förderungen auch die Forderung einer Investment Obligation. Gemeint ist damit eine Verpflichtung für internationale Streaming-Anbieter oder generell Streaming-Anbieter, dass in heimische Produktion investieren müssen im Rahmen eines gewissen Prozentsatzes von ihren Umsätzen. Die Filmbranche drängt auf so eine Verpflichtung mit prominenten UnterstützerInnen. Da zählen Sie dazu, da zählt aber beispielsweise auch Valerie Huber dazu.
Schönen guten Morgen. Es ist in der Filmwirtschaft eigentlich nicht anders wie in der Wirtschaft. Wir sehen, es kommen große Konzerne in ein Land und nutzen die vorhandenen Strukturen und profitieren massiv. Also Netflix und Co. machen Millionengewinne und tragen aber nicht bei, diese Strukturen zu erhalten, nachhaltig. Und da muss man sagen, braucht es Gerechtigkeit, damit jeder seinen fairen Anteil zahlt.
Jetzt ist eben diese Abgabepflicht geplant. Allerdings zittern die heimischen TV-Sender, auch wir, muss man sagen, davor, weil es eben auch die treffen könnte. Also beispielsweise uns jetzt als Streaming-Plattform Joyn und nicht nur die internationalen wie Netflix oder Amazon, für die man diese Regel eigentlich sozusagen andenkt. Der Fachverbandsobmann der TV-Anstalten, Gerhard Heidvogel, sagt dazu Folgendes. Bei einer Filmförderung von rund 119 Millionen Euro im Jahr 2026 im Vergleich zu einer Privat-TV-Förderung von rund 18 Millionen Euro lässt einen diese Forderung sprachlos zurück. Können Sie erklären, weshalb Sie sich dieser Forderung dennoch anschließen?
Wie das jetzt genau logistisch gemacht werden würde, damit es die Richtigen trifft und die Richtigen verpflichtet, da bin ich jetzt nicht genug in der Sache drinnen. Aber dass man eben sagt, die Streamer sind jetzt ganz wichtige Player geworden in der Filmindustrie. Ja, also bei jedem Filmprojekt, das man macht, ist irgendwann mal die Frage, probieren wir es bei einem Sender, probieren wir es bei einem Streamer, wollen wir ins Kino gehen? Ja, das ist einfach immer eine Option neben anderen. Und dass die halt jetzt auch, und gerade die großen internationalen amerikanischen Streamer, die hier sehr viel Geld verdienen, dass die halt auch in die Pflicht genommen werden, nicht nur mal zufälligerweise hier in Österreich ein bisschen Geld auszugeben, sondern dass man sagt, wir brauchen da ein bisschen Planungssicherheit und brauchen die Garantie, dass ihr da wirklich bereit seid, was beizusteuern, das finde ich nur fair. Wenn die kleinen Privaten das sowieso machen, ich glaube, da wird man dann sicher eine Lösung finden, das in irgendeiner Form anzurechnen.
Jetzt, wenn wir vielleicht aus dem Detail wieder ein bisschen auf die größere Ebene gehen, in Zeiten knapper Budgets wird die Medienförderung damit gerechtfertigt, dass man sagt, der Journalismus ist eine wichtige Säule einer Demokratie. Eine Sportförderung beispielsweise wird argumentiert mit Gesundheitsprävention. Was ist denn so das schlagende Argument dafür, dass es überhaupt eine Filmförderung geben soll?
Ich glaube, Film ist und war immer eines der wichtigsten Schaufenster für österreichische Kultur in die Welt, weil es einfach leichter ist, Filme in andere Länder zu schicken, als die Philharmoniker auf Welttournee zu schicken. Und es ist halt immer auch ein ganz wichtiges Mittel gewesen, nach innen für so unserer Identität als Österreicher. Wer sind wir zwischen Sissi und Hinterholz 8 und Muttertag und Fälschern, weil Film einfach ein Massenmedium ist, das so viele Menschen erreichen kann, sowohl im Land als auch nach außen hin.
Also ein bisschen der Spiegel unserer Kultur und unseres Selbstes auch.
Ja.
Jetzt diskutiert die Filmbranche gerade auch über einen weiteren Umbruch, den sie erlebt, nämlich den Einsatz von generativer KI, also künstlicher Intelligenz, die selbst wirklich Inhalte erzeugt. Diese KI-Anwendungen gehen mittlerweile so weit, dass im Herbst eine niederländische Produktionsfirma eine komplett KI-generierte Darstellerin vorgestellt hat. Die hat sogar einen Namen, Tilly Norwood. Ja. Rund um die ist so ein kleines Universum gebaut worden. Das wollen wir Ihnen auch mal zeigen.
Meine Gene sind binär.
Sie ist jung, hübsch und eine talentierte Schauspielerin. Tilly Norwood könnte bald im Sturm Hollywood erobern. Doch Tilly ist nicht real, sondern die weltweit erste KI-Schauspielerin. Talenteagenturen sind daran interessiert, Tilly Norwood unter Vertrag zu nehmen. Und das sorgt für große Aufregung unter echten Schauspielerinnen.
Wow, nein danke. Nein. Erschreckend.
100% KI statt echte Schauspieler? Ist das die Zukunft?
Denken Sie, dass sich solche künstlich generierten DarstellerInnen durchsetzen werden?
Das wird sicherlich geben. Das gibt's bei Musik, bei Drehbuch. Allerdings, ich glaube, man muss schon immer bedenken, dass die KI halt immer nur schöpft von anderen Vorbildern. Es ist immer nur die Kopie von Dingen, die es bereits gibt. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass bei The Devil Wears Prada, da gab es irgendwie eine erste Leseprobe und da waren dann irgendwie alle, ich glaube, die Anne Hathaway hat das mal erzählt, waren irgendwie ganz erstaunt, dass die Meryl Streep da jetzt nicht irgendwie herumgeschrien hat, sondern dieses ganz leise, that's enough, thank you. Das war irgendwie ihr genialer Zugang und das war offensichtlich im Drehbuch anders und sie hat damit irgendwie eine ikonische Figur geschaffen und das würde Tilly nicht machen, weil Tilly würde halt nur als Vorbild nehmen, ich weiß nicht, die 20 erfolgreichsten 24-jährigen hübschen jungen Mädchen und sich daraus nähern, aber sie würde nie jetzt wirklich einen interessanten neuen Zugang zu einem Thema, zu einer Figur schaffen können. Und wenn Tilly eine tolle Schauspielerin ist und schauspielerisch was Interessantes macht, dann braucht sie halt jemanden vom Kaliber einer Meryl Streep, der sie programmiert. Mhm. Und dann kann ich sagen, dann nehme ich gleich die Meryl Streep.
Gibt es dennoch ein Szenario, wo Sie sich vorstellen könnten, als Regisseur mit so einer Figur zusammenzuarbeiten?
Ach ja, sicher. Ich meine, es ist vielleicht lustig, du machst irgendeinen historischen Film und da lässt du dann irgendwie die Marilyn Monroe durchmarschieren aus irgendeinem Grund. So, ja. Und das solche Dinge kann man machen. Und ich glaube eben auch in so einem weiß ich nicht, so Hitfabriken, was so 0815 Musik ist, das wird schwer, sich gegen KI zu behaupten und auch für irgendwelche Vorabendserien, die immer mit denselben 0815 Handlungsstereotypen arbeiten, das wird auch die KI besser machen können, aber jetzt irgendwie einen interessanten neuen Zugang zu finden. Und das sollte ja eigentlich die Aufgabe von Kunst und Kultur sein, dass man einfach seine Welt, seine Gesellschaft, seine Zeit reflektiert und auf eine Art und Weise, wie das noch nicht tausendmal passiert ist, das glaube ich, kann die KI nicht. Die KI hat keine politische, gesellschaftspolitische Haltung.
Jetzt haben Sie es eh schon ein bisschen angesprochen, in welchen Szenarien Sie sich vorstellen können, wenn wir jetzt weggehen rein von den DarstellerInnen. Ja. Sind ja viele Arbeitsstellen, viele Positionen innerhalb des Films davon betroffen. Das sind auch die AutorInnen, das sind SprecherInnen, das sind auch StatistInnen. Wo sagen Sie denn, ist es eben ein legitimer Einsatz, auch vielleicht innerhalb einer Produktion zu sagen, das kann man gut delegieren an künstliche Intelligenz und das muss aber beim Menschen bleiben?
Puh, ich weiß nicht, also ich hätte, ob man da so Regeln aufstellen kann, aber ich habe jetzt schon den Anspruch an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sei es vor der Kamera oder hinter der Kamera, dass die Dinge machen, die neu sind, die unerwartbar sind, die mich überraschen, die genauso das Publikum überraschen. Ne? Und natürlich, was weiß ich, das machen ja, glaube ich, die Streamer jetzt auch, ist dass man sich Statisten einspeichert. Ja, und wenn ich dann halt irgendwie mache Gladiator 3, dann kann ich auf Knopfdruck da mal ein paar zigtausend jubelnde römische Zuschauer
rumlaufen lassen.
Ja. Sowas ist schon super und das wird man nicht vermeiden können und das wird einem auch helfen bei der Filmarbeit, genauso wie man jetzt halt mit CGI arbeitet und das jetzt auch kein großes Thema mehr ist, sondern dass man halt sagt, in einer konkreten Situation, was ist jetzt billiger, dass wir da eine Kulisse hinstellen oder dass wir das nachträglich mit CGI machen. Und das ist dann einfach, dann hast du halt zwei Kalkulationen und dann sagst du, okay, in dem Fall ist es billiger, wir bauen es und in dem Fall ist es billiger, wir machen das nachher digital.
Richtig. Jetzt sind am 15. März die Oscars. Sie haben 2008 den ersten österreichischen Auslands-Oscar gewonnen. Und haben damals auch erlebt, wie eben ein österreichischer Film international oder weltweit durchschlagen kann. Wenn Sie sich jetzt die heutige Situation des Films anschauen, sind Sie optimistisch für die österreichische Filmbranche?
Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade Berlin gehabt, wo besonders viele österreichische Filme gelaufen sind und was man so hört oder was man in den Branchenzeitungen liest, auch sehr erfolgreich gelaufen sind. Dieses Rose vom Schleinzer, dann vom Geuginger, wie heißt das, 4-3, glaube ich, oder so. Also das scheint schon gut zu laufen. Aber nochmal, ich glaube halt, künstlerische Erfolge basieren halt immer auch auf einem größeren, gesunden, funktionierenden Filmwirtschaft. Und deswegen bin ich da eben jetzt auch so ein bisschen besorgt, wenn das wegbricht. Das schadet dann auch den künstlerischen Entwürfen, die eigentlich jetzt nicht das große Studio hier brauchen würden, aber trotzdem, du hast halt dann eine Branche, die auch Erfahrung hat mit anderen Dingen, du hast Möglichkeiten, du hast große Kostüme, Fundi, weiß ich nicht. Das hängt schon so ein bisschen zusammen. Und wenn man das unten wegkappt, ich glaube, das ist nicht gut.
Dann vielleicht nochmal andersrum gefragt, was müsste denn passieren, dass Sie in 5 Jahren da sitzen und sagen, wir sind wieder ein echter Filmstandort mit internationaler Strahlkraft?
Ich glaube, was wir damals, also mit diesem Schwung, den man vom Oscar mitgenommen hat, geschafft haben und was irgendwie ganz schlau war, ist, dass man gesagt hat, wir stellen die Filmförderung auf zwei Beine. Da gibt es einerseits die künstlerische Filmförderung, das ist im Unterrichtsministerium angesiedelt und andererseits, weil Film halt auch ein Wirtschaftsfaktor ist, gibt es eine Förderung vom Wirtschaftsministerium. Hat auch natürlich den kleinen Nebeneffekt, dass man sowohl Linken wie die Rechten im Boot hat, weil Wirtschaftsministerium ist normalerweise ÖVP und
konservativ.
Ja, und das macht ja Sinn jetzt einfach in der österreichischen Realverfassung. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen auseinander gedriftet und diese Förderung, dieses ÖFI Plus, das jetzt abgeschafft wurde, war eigentlich eine Wirtschaftsförderung, die und das war der Fehler, im Unterrichtsministerium angesiedelt war. Und deswegen kann man jetzt dem Babler auch nicht allzu böse sein, weil der hat kürzen müssen und hat halt dann das, was eigentlich jetzt am wenigsten mit österreichischer Kunst und Kultur zu tun hat, nämlich die Förderung, die internationale Produktionen anlockt, hat das gekappt.
Dass das aber auch wichtige Partner für die heimische Branche sind.
Trotzdem blöd, aber wie gesagt, was hätte er sonst machen sollen? Aber ich würde eben sehr hoffen, dass das wiederkommt und dass man eben wieder diese beiden Standbeine hat, Kunst und Wirtschaft. Weil das ist einfach, Film ist nicht so, dass ich im Kämmerlein ein Gedicht schreibe oder eine Melodie mir ausdenke, sondern das ist ein großer Wirtschaftsbetrieb am Ende des Tages.
Ich möchte noch eine internationale wirtschaftliche Entscheidung mit Ihnen besprechen. Die Oscars wechseln 2029 exklusiv zu YouTube. Live und gratis, aber quasi nur mehr, oder die kompletten Rechte liegen dann bei YouTube. Was halten Sie von der Entscheidung?
Ja, ich habe das auch gehört und fand es irgendwie schade, dass das so aus dem Fernsehen weggeht, aber ich kann das auch schwer beurteilen. Also, weil ich bemerke es bei mir selber, ich schaue auch immer weniger fern und tue immer mehr Inhalte dann halt am Computer schauen. Auch Fernsehinhalte, die ich irgendwie eine Stunde früher hätte schauen können im terrestrischen Fernsehen, schaue ich mir dann am Abend im Computer an, und das ist irgendwie der Zug der Zeit, und gegen den kann man sich nicht stellen, und das ist, glaube ich, vielleicht jetzt bei mir auch nur nostalgisch, dass ich das schade finde, dass das nicht mehr im Fernsehen läuft, sondern nur mehr in YouTube. Ich habe mir wahrscheinlich die letzten Jahre selber das immer auf YouTube dann am nächsten Tag angeschaut, die wichtigsten Szenen.
Ja, also begründet wird es ja auch damit, dass die Quoten eben zurückgegangen sind. Und die Begründung für diesen Schritt zu YouTube ist ja die, dass man sagt, man möchte ein globaleres Publikum erreichen und auch jüngere Menschen. Und da ist meine Frage an Sie, ist das der richtige Schritt, jüngere Menschen wieder an das Medium Film heranzuführen?
Oh, sehr schwierig. Da habt ich glaube schon, dass für jüngere Menschen, was so ein bisschen vielleicht durch Corona verloren gegangen ist oder gestört worden ist, Kino war halt immer so der Ort, wo junge Menschen hingehen, um Filme zu schauen, aber einfach so als Teil des Wochenendes, und wo man dann auch schmusen konnte in der hintersten Reihe und wo man nachher Bowling spielen geht oder in die Disco geht, und das war einfach so ein ganz wichtiger Teil und so der Startpunkt für ein Wochenende oder so. Ja? Mhm. Und das hat sich gedreht um Film. Und dann gab es halt diese Filme, die jeder kannte und wo man in der Schule mit jedem drüber reden konnte. Und das hat das Kino vielleicht ein bisschen verloren zuletzt, diese zentrale Stellung im Leben von jungen Menschen. Und wenn man so halt mal angefangen hat, ja, dass man gelernt hat in seinen Teenagerjahren, Kino ist dieser unwahrscheinlich tolle Ort, wo so unwahrscheinlich tolle Dinge passiert, dann nimmt man das natürlich später auch mit. Und wenn ich aber nie geschmust habe im Kino, dann fehlt mir da so ein bisschen ein emotionaler, positive Assoziation.
Also bei Ihnen ist diese positive Assoziation ja offensichtlich da, nehme ich jetzt Ihre Ausführungen. Aber wäre es für Sie vorstellbar zu sagen, ich veröffentliche den nächsten Film auf YouTube und bringe ihn nicht mehr ins Kino?
Ja, natürlich. Also das ist schon so, dass man sagen muss, mir geht's um die Inhalte, mir geht's um die Geschichten, die mir wichtig sind zu erzählen. Und wenn ich erfahre von meinen Produzenten, dass diese Art von Geschichten ein größeres Publikum erreicht auf YouTube oder auf TikTok oder auf der großen Leinwand, dann passe ich mich dem an. Also mir ist natürlich lieber Kinoeinsatz und große Leinwand, aber letztendlich unser Publikum, das sind unsere Kunden und die dürfen bestimmen, wo sie die Sachen sehen wollen und zu sagen, nein, 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 ich will das aber so haben und ich will die Welt nicht so, wie sie ist. Das macht nicht so viel Sinn.
Also der heimische Distributionskanal spielt eine untergeordnete Rolle?
Ja, es kommt immer aufs Projekt an. Ne? Also was man für einen Anspruch hat und ob das jetzt ein kleineres Arthouse-Projekt ist oder ob das da eher ein Mainstream-Publikum erreichen soll. Aber man muss wirklich sagen, wo erreiche ich mein Publikum und dementsprechend gestalte ich den Film dann auch. Also das sind ja dann auch ästhetische Fragen, wenn ich weiß, ich wäre es sinnvollerweise auf YouTube veröffentlichen, dann muss ich das halt anders machen, als wenn ich weiß, ich bin im Gartenbaukino. Also jetzt einfach von der Bildgestaltung, Tongestaltung, das hat ja dann alles Auswirkungen. Und natürlich ist einem Filmemacher das Gartenbaukino lieber, aber man kann sich nicht stemmen gegen gewisse Tendenzen.
Herr Rosowitzki, vielen Dank für das Gespräch.